Doppelklick, die E-Sport-Sendung mit Fabian Held und Javan Wenz.
Ja, hi. Heute ausnahmsweise nur mit mir, Javan. Fabi ist gerade im Urlaub, aber das kriegen wir auch so hin. Das ist Anderson .Paak featuring Schoolboy Q, Am I Wrong? Voilà. Anderson .Paak und Schoolboy Q mit Am I Wrong. Schönen guten Abend, hier ist Doppelklick, die E-Sport-Sendung bei Detektor FM. Und ich, Javan, bin heute ausnahmsweise allein. Mein Mitmoderator Fabi macht Urlaub in Asien und ich habe ja eigentlich nicht so Plan von E-Sport, aber ein bisschen was kann ich trotzdem vorweisen. Ich habe mich nämlich mal mit dem professionellen FIFA-Team vom VfL Wolfsburg auseinandergesetzt. Die haben bald Einjähriges, also habe ich mal in Wolfsburg angerufen. Außerdem hatte ich ein Gespräch mit dem E-Sport-Marketing-Blog. Da habe ich mit Chris Kresse gequatscht, vor allem über die Entwicklung des E-Sports in den vergangenen Jahren. Das alles in dieser Sendung. Erstmal aber Musik, das sind Bilderbuch Schickschock. TV on the Radio, Happy Idiot. Hier ist Doppelklick, E-Sport bei Detektor FM. Dass E-Sportler teilweise gefeiert werden wie Popstars, das habe ich ja schon gelernt. So richtig in der breiten Öffentlichkeit erscheinen die aber meistens nur zu E-Sport-Events und natürlich eben im Netz. Der VfL Wolfsburg hat aber vor knapp einem Jahr etwas gemacht, was den in Anführungszeichen echten Sportfußball mit dem E-Sport verknüpft und ihn so mehr in die Öffentlichkeit gerückt hat. Sie haben ein eigenes E-Sport-FIFA-Team gegründet und jetzt Anfang des Jahres nochmal mit dem Spieler David By The Way aus England nachgelegt. Und über dieses Engagement und das erste Jahr spreche ich mit einem der VfL-Geschäftsführer, Thomas Röttgermann. Schönen guten Tag, Herr Röttgermann.
Ja, schönen guten Tag.
Bald ist das VfL-E-Sport-Engagement ja so ein Jahr alt. Wie läuft es denn bis jetzt? Gibt es so eine Art Zwischenfazit?
Ja, wir sind selber auch sehr überrascht, wie positiv die Resonanz ist und auf der einen Seite, wie überrascht die Menschen und auch gerade die ganz viele E-Fußballer sind, dass ein in Anführungsstrichen richtiger Fußballverein sich dort engagiert und wir merken, dass das einfach ein Thema ist, das super spannend ist, weil es auch ganz viele Menschen fasziniert.
Also Sie würden auch sagen, dass es Ihnen als Verein auch wirklich als Fußballverein was gebracht hat, in diesem E-Sport-Segment präsent zu sein?
Ja, es gibt ja eine große Nähe zwischen dem, was dann die E-Sportler oder E-Fußballer tatsächlich machen und dem, was auf dem Feld passiert. Das ist ja im Grunde dieselbe Sportart, sie wird nur halt virtuell ausgeführt und es gibt eine große Schnittmenge zwischen den Zielgruppen. Und immer wenn wir Benedikt oder David hier bei uns haben, dann stellen wir immer auch fest, dass sie auch tatsächlich angefragt sind und dass viele Leute sich auch um sie bemühen. Gerade am Wochenende hatten wir eine Autogrammstunde mit André Schürrle und Maximilian Arnold und David war auch dabei und seine Autogramme waren kaum weniger gefragt als die unserer tatsächlichen Fußballer.
Das heißt, Sie merken auch, dass Ihre VfL-Fans von den richtigen Fußballern auch die virtuellen Spieler sehr, sehr nachfragen.
Ja, ich sehe einfach, dass da diese Nähe gesehen wird. Und wir haben natürlich auch das Glück, dass wir zwei super sympathische Jungs dabei haben, die das auch sehr, sehr cool machen. Und ich freue mich auch, dass wir auf diesem Weg auch am Ende auch einen Zugang haben zu einer Zielgruppe, die vielleicht nicht unbedingt ins Stadion geht oder die sich nicht unbedingt mit den Tagesthemen eines normalen Fußballvereins beschäftigen. Und wir sind natürlich auch interessiert, auch mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen. Und das ist natürlich für uns dann auch ein genialer Weg dazu.
Unter den Fußballclubs sind Sie ja noch bis jetzt ziemlich alleine mit dem E-Sport-Team. Wissen Sie, ob da noch der ein oder andere Konkurrent sozusagen aus dem echten Fußball auf Sie zukommt?
Das weiß ich nicht, das mag sein, aber das hängt natürlich bei uns auch damit zusammen, dass das für uns so eine Art Überschrift über unsere Arbeit ist. Sie wissen, dass unser Motto heißt, Fußball ist alles und das bedeutet, dass wir jede Facette des Fußballs auch gerne unterstützen möchten und gerne dabei wären und eben auch der E-Fußball und deswegen ist es bei uns einfach auch, gehört es zur DNA, solche Dinge zu fördern und das mag bei anderen Vereinen nicht so der Fall sein und vielleicht haben andere Vereine auch andere Zielgruppen im Blick, als wir es haben.
FIFA ist ja so ein starkes Casual-Game, sagt man ja. Viele Fans und Spieler mögen das, haben sie auch eben schon gesagt. Aber wie machen Sie das, wie wollen Sie das erreichen, dieses Thema auch für die Fans so als Zuschauersport wirklich interessant zu machen?
Das ist natürlich nur schrittweise zu machen. Wir müssen zeigen, dass das, was dort gezeigt wird, was dort geleistet wird im E-Sport-Bereich, dass das auch super spannend ist. Und ich denke, dass wir auch immer mehr Veranstaltungen machen werden, wo wir auch Begegnungen in diesem virtuellen Feld auch vorführen und zeigen. Und ich bin davon überzeugt, dass das die Menschen auch faszinieren wird. Und sie werden auch da feststellen, dass es eine Nähe gibt, nicht nur was die Namen der Spieler betrifft, sondern auch die Art und Weise, Fußball zu spielen, zu dem, was tatsächlich auf dem Feld stattfindet.
Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, warum steckt ihr da Geld rein, das ist doch gar kein richtiger Sport. Was sagen Sie dem dann?
dann sage ich, das ist nicht der Fall. Ich glaube, es ist ein Fußball, der auf einer anderen Ebene stattfindet, aber es ist eben auch Fußball. Ja, und wir würden auf der anderen Seite aber auch genauso konsequent keine anderen Sportarten oder keine andere Form von Konsolenspielen unterstützen. Wir würden dann immer wirklich nur den Fußball nehmen, weil nur Fußball unser Thema ist. Und diese Nähe ist offensichtlich und diese Nähe wird auch von allen gesehen, mit denen wir zu tun haben.
Das heißt, Sie würden jetzt auch nicht sagen, wenn der E-Sport generell weiter so wächst, dass Sie dann auch bei anderen Spielen irgendwie noch einsteigen?
Nein, wir sind ein Fußballverein, wir konzentrieren uns nur auf den Fußball.
Sie haben ja jetzt im Januar noch einen weiteren Spieler aus England verpflichtet. Ja. Sie stecken also offensichtlich weiterhin auch mehr Geld in diesen virtuellen Fußball. Was ist denn so Ihr Ziel? Wo wollen Sie denn hin mit Ihrem FIFA-Team?
Ja, wir möchten, wissen Sie, wenn der VfL Wolfsburg etwas macht, dann versuchten wir immer, sagen wir, das maximal Mögliche zu erreichen. Und wir möchten überall, wo wir sind, ob das jetzt Frauenfußball, Jugendfußball, E-Fußball oder der Männerlizenzfußball ist, möchten wir immer die bestmögliche Leistung erbringen. Und das streben wir natürlich auch im E-Fußball an. Da geht es in erster Linie jetzt aber darum, überhaupt erstmal einen Schritt in diesen Sport hineinzumachen, uns auch vertraut zu machen mit den Gegebenheiten dort, uns auch mit der Zielgruppe dort vertraut zu machen, mit den Menschen, die sich sehr, sehr stark auf diesen E-Fußball konzentrieren und da wollen wir mal sehen, wie weit wir kommen.
Sie haben ja auch das eine oder andere Stadion-Event schon vor längerer Zeit mal gemacht. Ist das auch so ein Mittel, was Sie in Zukunft mehr verfolgen wollen?
Ja, das wollen wir mehr verfolgen. Wir wollen auch selber Turniere veranstalten. Da wachsen wir gerade rein. Aber wie gesagt, Sie haben ja selber gesagt, wir haben David erst vor ein paar Monaten unter Vertrag genommen. Da müssen wir uns erstmal entwickeln. Wichtig ist für uns erstmal, dass wir zeigen, ja, wir engagieren uns da. Wir sehen das als eine Sportart. Wir respektieren das. Übrigens tun unsere Spieler das genauso. Also wenn David oder Benedikt hier sind, dann sind die sofort auch mit unseren Lizenzspielern immer auch im Kontakt, weil die natürlich in ihrer Freizeit genauso auch spielen. Ja, und wir werden da also mehr und mehr reinwachsen. Und werden auch versuchen, mehr und mehr Plattformen anzubieten.
Ihre normalen Spieler haben ja wahrscheinlich wie bei jedem anderen Verein auch so einen bestimmten Tagesrhythmus, wie oft sie zu trainieren haben und so weiter. Wie sieht es denn bei den FIFA-Spielern aus? Worauf muss man sich denn einstellen, wenn man bei ihnen FIFA-Profi werden will?
Also da mischen wir uns natürlich nicht ein. Das ist eine ganz andere Art, sich vorzubereiten. Das ist ganz und gar Sache von David und von Benedikt, wie sie das am Ende machen. Da haben wir keine Aktien drin. Was wir gerne möchten, ist nur, dass sie quasi ihre Verbundenheit zu uns, zu unserem Verein, auch zu unseren Spielern, zu unseren Mannschaften zeigen und eben immer dann, wenn wir tatsächlich auch versuchen, auch im Interesse des E-Sports, also in die Öffentlichkeit zu gehen, dass sie dann auch präsent sind. Das ist für uns im Moment eher wichtig. Die beiden sind so ehrgeizig, die brauchen weder Trainingspläne noch Trainingsunterstützung von uns.
Also wenn ich Sie so reden höre, dann klingt das für mich schon so, als wäre der VfL und als wären Sie da sehr, sehr hinter diesem E-Sport-Thema, einfach des E-Sports generell wegen. Aber ist das für Sie nicht auch so eine Art kleiner Marketing-Gag, einfach dieses Thema zu verfolgen, um auch die Marke VfL Wolfsburg einfach voranzubringen?
Das mag am Ende vielleicht ein Effekt sein, weil wir natürlich da auf eine andere Zielgruppe treffen, die den VfL Wolfsburg völlig anders sieht als die Menschen, die normalerweise sich mit dem Bundesliga-Fußball beschäftigen. Aber das war nicht der Grund dafür. Der Grund, warum wir es gemacht haben, ist, dass wir erkannt haben, auch weil wir Kollegen haben, die sich da sehr intensiv mit beschäftigen, das ist eine Sportart, die auf einer anderen Ebene stattfindet. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, da sitzt man auf einem Stuhl und bewegt die Finger und ich sage, das ist beim Schach auch nicht anders. Ja, und trotzdem bestreitet niemand, dass es eine Sportart ist. Und das haben wir erkannt, das haben wir realisiert und wir versuchen konsequent, uns so darzustellen, wie wir sind. Und zu dem VfL Wolfsburg gehört Fußball in jeglicher Facette.
Sagt Thomas Röttgermann, einer der Geschäftsführer des VfL Wolfsburg. Mit ihm habe ich über die Strategie hinter dem professionellen VfL FIFA-Team gesprochen. Sendemann mit Endlich Nichtschwimmer hier bei Detektor FM. Ihr hört Doppelklick, die E-Sport-Sendung. Einige von euch werden ja schon seit einigen Jahren im E-Sport unterwegs sein, ob als Spieler oder Zuschauer, sei mal egal. Aber es gibt da draußen ja eben auch Nullpeiler wie mich, die zwar die ganze Zeit wussten, dass es E-Sport irgendwo gibt, aber jetzt völlig überrascht sind, dass das so groß geworden ist. Und über diese ganze Entwicklung in den letzten Jahren will ich mich deshalb mal informieren. Dazu habe ich mir Christian Kresse vom E-Sport-Marketing-Blog gesucht. Hi Chris.
Hallo, grüß dich.
Zuallererst, wie bist denn du überhaupt zum E-Sport gekommen?
Oh, das ist schon lange her. Das erste Mal in Kontakt mit E-Sport bin ich so um die 2000er Jahre gekommen. Da habe ich eben als Jugendlicher selber gerne ein bisschen Computer gespielt und habe dann ja die üblichen Verdächtigen, World of 3, Counter-Strike etc. pp. Gespielt. Und so richtig zum E-Sport bin ich dann aber erst so 2007 gekommen. Damals bin ich in meinem ersten Clan beigetreten, habe mich da eigentlich relativ schnell dann auch in die Organisation eingearbeitet, habe dort als ja, ehrenamtlicher Redakteur gearbeitet. Und ja, das sage ich mal, war meine ersten Schritte im E-Sport. Habe dann danach quasi mich in diesem E-Sport-Club ja in unterschiedlichen Positionen ja, ausgelebt und schlussendlich dann auch neben meinem Studium da dann meine berufliche Zukunft gesehen und im Jahr 2012 da meine eigene Agentur im E-Sport-Bereich eben gegründet.
Kannst du so einen groben Abriss geben, wie sich die Sportart verändert hat, gerade so in der Popularität auch, seit du das machst?
Wenn man ganz an den Anfang zurückgeht, kann man natürlich auch sagen, dass beispielsweise damals in den Spielotheken, wo dann Street Fighter oder Pong ganz, ganz früher gespielt wurde, auch schon als eben E-Sport bezeichnet werden konnte, weil E-Sport im Grunde ja nur das kompetitive Computerspielen darstellt, also das Gegeneinanderspielen, um am Ende einen Gewinner zu ermitteln. Entsprechend war das damals auch schon gegeben. So der nächste Schritt war dann ungefähr so, als die LAN-Partys so ein bisschen Trend wurden. Das heißt, man hat sich dann im Grunde in einer kleinen Gruppe zusammengetan und entsprechend Computerspiele gezockt, zu Hause oder in irgendeiner Veranstaltungshalle, aber alles nur im kleinen Rahmen. Mit der Einführung des Internets war es dann so, dass im Grunde jeder gegen jeden auf der Welt spielen konnte, wodurch, sage ich mal, eben auch diese Spieleanzahl deutlich gestiegen ist. Es gab mehr Turniere, es gab mehr Ligen und ja, es haben sich dann eben auch entsprechende Strukturen entwickelt, die quasi dann den Grundstein dafür gelegt haben, ja, was E-Sport heute ist. Also quasi so eine Kombination aus On- und Offline-Events. Bei den großen Turnieren ist es zum Beispiel so, dass in der Regel eine Qualifikationsphase online stattfindet und das Hauptevent dann in einem Stadion oder eben in einer Offline-Location stattfindet. Also die ganz großen Events, die finden dann auch mal in der Lanxess Arena statt oder in der Commerzbank Arena in Frankfurt. Und das ist ja im Grunde so der Stand, wo wir jetzt sind. Und ja, die Popularität hat sich entsprechend verändert, dass man eben einfach mittlerweile im sogenannten Mainstream gelandet ist. Also man kann da eben Zuschauerzahlen aufweisen, die ja auch mit den klassischen Sportarten konkurrieren können.
Wie erklärst du dir das denn, dass quasi E-Sport, wie du gesagt hast, früher vom Automatenspielen, was ja was relativ Normales war, dann so in diese Nerd-Ecke sozusagen gerutscht ist und jetzt irgendwie wieder in den Mainstream zurückkehrt?
Ist halt auch alles eine Frage der Zeit und der Leute, die da aktiv dran teilnehmen. Also zum Beispiel, ich denke, dass gerade ja, die Entwicklung oder das Aufkommen von League of Legends, also das ist halt im Moment so einer der beliebtesten E-Sport-Titel, einen großen Anteil daran haben, dass eben gerade, ja, ich sag mal, dieser Weg von der Nische zum Mainstream eben funktioniert hat. Also um da auch vielleicht mal ein paar Zahlen zu nennen, weil das gerade natürlich dann auch so ein bisschen sinnbildlich dafür ist, warum jetzt gerade der E-Sport so boomt, ist, dass zum Beispiel knapp 70 Millionen aktive Spieler monatlich League of Legends spielen und die Weltmeisterschaft im letzten Jahr beispielsweise haben 36 Millionen einzigartige Zuschauer geguckt. Das heißt, da sind eben Massen unterwegs, die schlussendlich dann auch eben einfach einen Teil der Gesellschaft widerspiegeln und eben entsprechend auch E-Sport mittlerweile ein Teil der Gesellschaft ist und ja, stetig auch ein größerer Teil wird.
So, dein Geschäftsmodell ist ja im Prinzip vor allem, dass du auch Unternehmen berätst, die im E-Sport werben möchten. Ist da die Nachfrage dann tatsächlich auch prozentual genauso gestiegen wie die Popularität in letzter Zeit?
Definitiv. Also was wir extrem sehen, ist, dass eben gerade, sage ich mal, diese Non-IT-Firmen wie beispielsweise Red Bull oder Coca-Cola oder Pizza Hut, McDonald's, die vor 4, 5 Jahren noch nicht so in dem E-Sport-Bereich tätig waren, gemerkt haben, okay, da ist ein Markt, der interessant für meine Marke oder meine Produkte sind und entsprechend versuche ich dort mich ja eben zu engagieren.
Wie erklärst du denn, dass das in den letzten 3 Jahren nochmal so ein extremes Wachstum genommen hat, wo es doch schon so lange gibt?
Wie gesagt, eben einmal dadurch, dass League of Legends so oft die Mattscheibe kam, sage ich mal, also es hat halt einen enormen Anteil daran gehabt. Was dazu kommt, ist natürlich, dass sehr viele Personen innerhalb dieses E-Sport-Marktes natürlich seit Jahren daran arbeiten, eben diesen E-Sport weiterzuentwickeln und entsprechend auch in den Dialog mit sogenannten Marktfremden dann treten und auch da versuchen, ein bisschen Transparenz zu schaffen. Und ja, das erleichtert natürlich auch dann, sage ich mal, diesen großen Unternehmen oder den großen Werbetreibenden diesen Eintritt mit so wenig Risiko wie möglich eben zu machen. Und schlussendlich hat das eben auch dieses Wachstum unterstützt.
Im weltweiten Umfeld sind die deutschen E-Sportler ja meistens Außenseiter. Der E-Sport-Markt ist dadurch in einigen anderen Ländern auch nochmal ein ganz anderer als in Deutschland. Wo stehen wir denn aktuell so im Vergleich?
Also aus sportlicher Sicht hast du recht, da können im Moment nicht so viele Teams mithalten. Wobei man dazu sagen muss, dass E-Sport generell einfach mittlerweile so eine Internationalisierung erfahren hat. Das heißt, im Grunde die nationalen Ligen spielen wenn dann nur noch eine untergeordnete Rolle. Alles, was Rang und Namen hat, spielt halt bei den internationalen Turnieren mit. Entsprechend formieren sich halt auch teilweise eben Teams, die dann eben auch aus unterschiedlichen Nationalitäten bestehen, wodurch dieser nationale und auch teilweise eben lokale Faktor nicht mehr so eine große Rolle spielt. Aus wirtschaftlicher Sicht würde ich sagen, dass der E-Sport-Markt in Deutschland ziemlich cool aufgestellt ist. Beispielsweise mit Turtle Entertainment bzw. der ESL haben wir die größte E-Sport-Liga der Welt hier in Deutschland ansässig. Dann haben wir mit Riot Games in Berlin, die dort die LCS, also die League of Legends Championship Series, die größte europäische League of Legends Liga ausrichten. Und viele kleinere Unternehmen, die eben auch in diesem Bereich tätig sind. Also in dem Vergleich stehen wir eigentlich ganz gut da, würde ich sagen.
Dann würde ich gerne nochmal zurück zu deinem Blog gehen. Du schreibst viel von Early Adopters. Was genau bedeutet das denn und warum ist das so wichtig?
Na gut, Early Adopters sind in dem Sinne solche Unternehmen oder Player, die das Marktpotenzial des E-Sports eben frühzeitig erkannt haben oder erkennen. Das sind zum Beispiel jetzt, um einen Namen zu nennen, Red Bull, die sind schon seit 2008 dabei, also im Grunde schon vor diesem Hype, den der E-Sport erlebt hat. Und zum einen zeigen die natürlich anderen Unternehmen oder Werbetreiben, dass hier ein interessanter Markt ist, dass hier ein Markt ist, wo man Produkte und Marken eben einer interessanten Zielgruppe präsentieren kann. Und entsprechend sind die natürlich auch für das Wachstum und über die Entwicklung des Marktes sehr, sehr wichtig.
Dann bleiben wir mal in diesem Werbeslang erstmal. E-Sportler werden ja sozusagen immer mehr zu solchen Influencern. Was bedeutet das denn aus Sicht für Werbetreibende?
Influencer an sich, würde ich sagen, ist der E-Sportler jetzt noch nicht, aber eben Teile dieser Community, dieser E-Sports-Community können Influencer sein oder werden. Das sind dann zum Beispiel Profispieler, Moderatoren, Kommentatoren, eben jene, die im Fokus der Öffentlichkeit bzw. im Fokus der E-Sport-Community stehen. Und die sind dann natürlich dann starke und authentische Partner eben für Werbetreibende, um Zielgruppe X oder Zielgruppe Y eben zu erreichen, weil sie A, einfach das Vertrauen der Community genießen, aber eben auch teilweise eben gerade im Profibereich Vorbilder der Zielgruppe sein können und auch teilweise eben starke Reichweitenmultiplikatoren sind, wenn man jetzt bedenkt, dass teilweise Social Media und Streaming eben gerade auch in dem Bereich einfach dadurch, dass alles auch sehr, sehr, sehr viel online stattfindet, vorhanden sind. Vielleicht auch da, um mal ein paar Zahlen zu nehmen, also zum Beispiel im Streaming-Bereich, manche League of Legends-Spieler, die erreichen da über 70 Millionen Zuschauer insgesamt, seitdem sie angefangen haben zu streamen und entsprechend ist das eine Reichweite, die natürlich auch für Werbetreibende oder Unternehmen interessant sein kann.
Du hast eben schon mal angesprochen, dass jetzt mittlerweile auch sehr viele Nicht-IT-Firmen angefangen haben, da zu werben. Bei, sagen wir mal, McDonald's oder Red Bull ist es ja fast schon noch was so ein bisschen dem Klischee entspricht. Aber wenn man jetzt mal von der Wüstenrot-Bausparkasse ausgeht, die ESL-Meisterschaft jetzt sponsert, was ist denn davon zu halten? Also ich würde jetzt zum Beispiel keinen Bausparvertrag abschließen, nur weil Wüstenrot die ESL sponsert.
Also für uns als diejenigen, die schon im E-Sport-Markt lange tätig sind, das ist eigentlich nur ein logischer Schritt gewesen, der eigentlich nur eine Frage der Zeit war, weil im Grunde schlussendlich die E-Sport-Demografie mittlerweile so aussieht, dass eben dort junge Erwachsene oder Jugendliche eben zuhauf unterwegs sind und entsprechend sind jene Unternehmen, egal welches Produkt oder welche Marken sie vertreiben, eben am Ende dort richtig, wenn sie diese erreichen wollen. Und eine Wüstenrot-Bausparkasse ist eben da auch richtig angesiedelt, denn eben gerade diese Zielgruppe der jungen Erwachsenen und Jugendlichen sind nun mal die Zielgruppe der Bausparkasse und entsprechend überrascht mich das nicht. Wir haben das schon vor 5 Jahren prognostiziert, hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber umso schöner ist es, dass es jetzt geklappt hat.
Da würde mich auch noch interessieren, gibt es so diesen typischen E-Sportler immer noch? Also kann man da irgendwie so eine Demografie oder sowas in der Szene beschreiben?
Also dadurch, dass der E-Sport-Markt halt in der Hinsicht der Analyse noch relativ unerfasst ist, es gibt zwar einige wenige Marktforschungsinstitute, die da schon ein bisschen sich eingearbeitet haben, gibt es halt schon einige Zahlen. Da kann man dann zum Beispiel sagen, dass 75% der E-Sport-Enthusiasten, nennt sich das dann, zwischen 18 und 32 Jahre alt sind, sehr internetaffin sind, teilweise sehr viele Studenten sind. Ich bin mir gerade nicht sicher, es müssten 42% sein. Und klar, viel diese mobilen Handys nutzen, Smartphones, iPads etc. pp. Also da gibt es halt schon einige Punkte, die man jetzt natürlich alle auflisten könnte, aber da sollte man einfach mal bei Newzoo oder Superdata Research nachgucken. Die haben da schon sehr interessante Zahlen geliefert.
Sagt Christian Kresse vom E-Sport Marketing Blog. Er hat für uns die Entwicklung des E-Sports in den letzten Jahren beleuchtet. Das ist Fat Tony, ein schlechter Mensch vom aktuellen Album Yo Picasso. Ey yo, this shit is a fucking emergency. Don't you forget. Vampire Weekend mit Horketer und das war's mit Doppelklick für den März. Im April ist Fabi wieder da. Wir sind dann also am 29.04. wieder mit voller Kraft und Kompetenz am Start. Ich bin Javan Wenz. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Doppelklick, die E-Sport-Sendung mit Fabian Held und Javan Wenz.